Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. No coffee, no workie, Freunde. Guten Abend, wie geht's euch denn? Ja, herrlich, dieser Tee. Kaffee trinkt man nicht mehr, ist mir zu spät. Ihr kennt mich alle, ich bin manchmal frei Schnauze. Und ich habe festgestellt, dass es manchmal besser ist, nicht zu lange zu überlegen, nicht zu lange zu recherchieren und einfach mal reden, was dir durch den Sinn kommt, ja. Ich habe einen Artikel gefunden, den lese ich euch mal vor und da gehen wir mal zusammen durch. Ist wichtig, ich glaube, das ist wichtig. Und der Artikel, der stammt vom 22. November, also 3 Tage alt, 2025. Und da hat der Generalleutnant Freuding gesagt, we can do the fight oder irgendwie, wir können kämpfen, we can fight right now oder irgend sowas. Müsste ich nochmal nachgoogeln, kann ich gleich machen. Freuding, da schauen wir mal rein. Also ganz markanter Satz, ja. Freuding, das ist der Generalinspekteur des Heeres. Fight, GHT, schauen wir mal nach. Ne? Wir sind bereit für the fight tonight, das hat er gesagt. Und bereit sein heißt wirklich, ja, dastehen mit einem Heer, das einsatzbereit ist und dann den Fight aufnehmen. Ich bin da anderer Meinung. Ich denke nicht, dass wir bereit sind für den Fight. Ja, wir sehen ihn hier mit der Uniform, tapfer, tough, mit dem Einzelkämpferabzeichen. Ja, so ein harter, kerniger Mann, ne? Harter, kerniger Mann. Und den Artikel lest, gehen wir mal durch. Bevor ich aber oben anfange, gehen wir ein bisschen weiter runter, weil da steht was, wo ich mal sag, da muss man mal ranschnuppern, ja? Und zwar folgendes, hier steht zu lesen, Prioritäten für das Heer. Freuding nennt 4 zentrale Prioritäten mit Blick auf das Heer. Erste Priorität, die rasche Steigerung der Einsatzbereitschaft auf den Weg zur Kriegstüchtigkeit. Das heißt doch auf Deutsch gesagt, dass die Bundeswehr gar nicht einsatzbereit ist. Ja? Priorität ist, Einsatzbereitschaft herzustellen. Die haben wir noch nicht. Ja? Das heißt, wir sind noch auf dem langen Weg zur Kriegstüchtigkeit. Kriegstüchtigkeit, den Ausdruck hat man schon mal. Das war vor 80, 90 Jahren und das ging in die Hose. Kennen wir alles damals, die brauchen wir nicht zurück in die Geschichte. Nee, da müssen wir zurück in die Geschichte, um zu wissen, dass Kriegstüchtigkeit ein Vorläufer vom Krieg ist. Und einen Krieg brauchen wir nicht. Mein Name ist Thomas Gast. Mein Motto ist, Krieg ist scheiße, Leute. Ja? Also, 4 Prioritäten mit Blick auf das Heer. Die rasche Steigerung der Einsatzbereitschaft. Auf Deutsch, ein Eingeständnis. Wir sind noch nicht einsatzbereit. Und auf dem Weg zur Kriegstüchtigkeit. Das heißt, wir wollen mit einer nicht einsatzbereiten Truppe auf den Weg oder den Weg finden zur Kriegstüchtigkeit, um dann Krieg zu führen. Das ist schon brutal. Jetzt, bevor wir weitermachen, habe ich mir mal ein paar Stichpunkte gemacht. Ihr kennt mich ja, freie Schnauze. Ready to fight. Sind wir wirklich ready to fight? Ja. Ich denke, dass wir mit Technik und Elektronik, da sind wir ja Weltmeister drin, ja. Da kommst du allein nicht weit. Ja, da kommst du allein nicht weit. Und selbst bei diesen Dingen haben wir riesen Defizite in der Bundeswehr, ja. Zum Beispiel, was Munition angeht und was Ersatzteile angeht. Ich habe da mal gegoogelt, die KI hat mich informiert, wir haben bei der Bundeswehr ein Defizit an Munition und Ersatzteilen. Ja? Dann haben wir die Kampfpanzer gegen Ende des Kalten Krieges alle eingeschrottet oder vernichtet oder verschrottet. Nicht alle, aber ein Gros. Ja? Und wir liegen im Augenblick bei der Bundeswehr festhalten bei wie viel Kampfpanzern? Knapp unter 300. Das heißt, wir haben nicht mal 300 einsatzbereite Kampfpanzer bei uns. Ja, das waren so 298 Kampfpanzer. Ich habe nicht gesagt einsatzbereit, habe ich gesagt, aber das war ein Irrtum. Weil, wenn wir 300 Kampfpanzer haben, was ja nichts ist, was ja Peanuts ist, kannst davon ausgehen, dass ein Drittel davon nicht einsatzbereit ist. Das ist immer so. Du hast ein Drittel bei der Reparatur, bei der Wartung, bei der Instandsetzung, bei Ausfall, weil Motor kaputt, weil Rohr kaputt, weil Elektronik kaputt, etc. pp. Das heißt, zieht mal von den 300 ein Drittel ab, dann sind wir bei was? Mathematik, Einstein, locker. Ja, da sind wir nicht einsatzbereit. Und kriegstauglich schon gar nicht oder kriegstüchtig. Also der Freuding, der hat da, wenn er sagt, wir sind ready to fight oder bereit für den Kampf, für the fight tonight, Da ist er aber sehr optimistisch. Da ist er aber sehr, sehr optimistisch. Das ist eine. Also, die Bundeswehr hat nicht mal 300 Kampfpanzer in den Hangar stehen. Davon vielleicht 250 Kampfpanzer einsatzbereit. Für ein Land wie Deutschland ist das ein Armutszeugnis. Das ist ein Armutszeugnis. Ja? Ich glaube, Liechtenstein hat mehr. Weiß nicht, Scherz, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja? Dann haben wir Defizite, das habe ich auch gelesen. Die KI hat mich informiert und die weiß es ja, ne? Die weiß ja alles. Wir haben ein Defizit bei der Heeresflugabwehr. Die hinkt weit hinterher, hinter den Erwartungen. Und wir haben ein massives Defizit im Drohnenkampf beziehungsweise bei der Drohnenabwehr. Da lässt alles zu wünschen übrig. Ja? Drohnen in Polen, Drohnen in Finnland, in Norwegen. Sprechen wir jetzt mal NATO-weit, ja? Finnland, Norwegen, Dänemark, Schweden. Drohnen in München, Drohnen in Lissabon, Drohnen in Mourmelon in Frankreich, Truppenübungsplatz, ja, überall. Und wir haben es nicht geschafft, die abzuschießen. Dürfen wir nicht. Vom Gesetz her nicht. Aber hätten wir das machen können? Ich zweifle dran. That's the point. Ja? Also soweit zu dem mal. Ich mache da gleich nochmal weiter, aber ich habe da eine Zeitung gefunden, da schauen wir mal gemeinsam rein. Ihr erinnert euch, die Bundeswehr ist in einem mehr als besorgniserregenden Zustand. Ja? Ihr erinnert euch an die Affäre Schönbach, Kai-Achim Schönbach. Als Vizeadmiral der Marine wurde Kai-Achim Schönbach mit Beginn des Ukraine-Konfliktes entlassen. Warum ist er entlassen worden? Der hat sich irgendwie zur Krim geäußert und den Russen. Und das hat den Herrn nicht gefallen. Ich glaube, das war die AKK, Annegret. Ganz genau. Ihr wisst, wen ich meine. Ja. Und da hat es dem eben zerzwirbelt. Ne? Der Grund, aus dem Zusammenhang gerissene Bemerkungen über Russland und die Ukraine. Ich glaube, es ging um die Krim. Wir schauen mal rein. Ja. Hier, das ist halt so ein Interview und hier steht zu lesen. Es geht um den Kai-Achim Schönbach. Der war damals, glaube ich, Admiral, gell? Der war Admiral. Sie wurden in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Übrigens, die Zeitung ist von November 23, also 2 Jahre alt. Sie wurden in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Von wem und wie kam es dazu? Antwort von Schönbach. Die frühere Verteidigungsministerin Christine Lamprecht, SPD. Es war nicht die AKK, das war die Lamprecht. Ne? Die mit den Stöckelschuhen. Die ist tatsächlich gelandet in Mali zum Truppenbesuch mit Stöckelschuhen. Ist schon brutal. Ist das nicht die gleiche Frau Lamprecht, die gesagt hat, der Gepard wäre kein Panzer? Okay. Alles gut, mich haut es da glatt um. 360 Grad einmal rum. Gut. Die frühere Verteidigungsministerin Christine Lamprecht hat mich im Februar 2022 aus der Bundeswehr entlassen. Das war die Folge von Aussagen, die ich kurz zuvor im Rahmen eines offiziellen Besuches in Indien zu Russland und der Ukraine gemacht habe. Ich kann mich gut erinnern, ich habe da ein Video drüber gedreht, ja. Die insgesamt recht harmlosen und, wie die Ministerin selbst sagte, aus dem Zusammenhang gerissenen Bemerkungen führten zu der Folgerung, in den Medien mich zu entlassen. Das heißt, ich bin eine Ministerin, ja, BMVG, hohe Politik, die Medien rufen Skandal und aus dem Grund muss ich vielleicht einen meiner besten Männer entlassen. Hirnrissig, oder? Doch bescheuert. Da muss ich doch den Rücken haben und zu meinen Männern stehen. Da muss ich mich doch vor meinen Leuten hinstellen und sagen, nee, don't touch, meine Leute, was geht ab, what's up? Irgendwie schon. Ja? Wenn es Mann wäre, würde ich sagen, keine Eier. Aber in dem Fall, schwer. Ja? Wir machen mal weiter. Schauen wir mal, was der gesagt hat. Vielleicht steht es auch drin. Ich verflede mal die Zeitung, mache mal 2 Teile raus. Tohu wabohu bei Gast, ja. Okay, pass auf. Es ging darum, und das war dort vor Ort auch Konsens, dass die Russische Föderation die Halbinsel Krim nicht freiwillig zurückgeben würde und somit die Krim weg sei und nicht wiederkäme. Das hat der Mann gesagt, er hat er recht behalten und er wurde deswegen gefeuert. Ja. Ich sehe gerade, dass der PC ein bisschen im Weg ist von der Kamera. Das biegen wir gleich mal sauber hin. So, jetzt haben wir das richtig. Das heißt, der hat gesagt, die Russen haben sich die Krim gekrallt und die Russen behalten die Krim. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Die geben die nicht mehr her. Das ist militärische Wahrheit am Boden. Ja, militärische Realität. Der Mann hatte recht und wurde gefeuert. Ja? Hätte er das heute gesagt, hätte er vielleicht noch einen Stern dazugekriegt. Was kommt nach Admiral? Ich weiß es nicht. Ja? That's the point. Aber wir lesen mal weiter. Da, wir waren ja drin bei Ready to Fight Tonight. Ja? Pass mal auf. Der hat was ganz Tolles gesagt. Hier steht nämlich zu lesen im Interview. Was sind Ihrer Meinung nach heute die größten Probleme der Bundeswehr? Das war vor 2 Jahren und daran, damit hat sich nichts geändert. Daran hat sich nichts geändert. Trotz Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Wo die 100 Milliarden hingekommen sind, würde ich gern wissen. Ja, that's the point. Was sind heute die größten Probleme der Bundeswehr? Antwort von Schönbach. Bei allen offensichtlichen Defiziten bei Material und Personal, liegt es vor allem an einer fast schon absurd skurrilen Prozesskultur. Und das meint nicht nur die Beschaffung von Material, sondern alle Bereiche. Die Prozesskultur, Beschaffung von Material. Da, bevor ich weiterlese, nochmal eine Sache. Da habe ich neulich mal geschrieben in einer Abhandlung, warum die Russen auch so effizient sind an der Front. Die sind effizient, die sind im Vormarsch, in der Vorwärtsbewegung. Ja, das habe ich mal nicht ausgedacht, das liest du überall, ist so. Auch in den Mainstream-Medien, jawohl, auch in den Mainstream-Medien. Die Armee der Russen, wenn die vorne was brauchen, wenn die Männer vorne was brauchen, die Korps, ja, die Kommandeure, da gibt's halt ein Gespräch, da gibt's einen Austausch nach hinten, Funk, keine Ahnung, was weiß ich, Tod und Teufel, wie man das heute macht. Ja, wir brauchen dies, das, selbst und jenes. Und dann kriegen die das. Da wird kurz überlegt und dann kriegen die das. Ja? Es wird kurz überlegt, die kriegen das. Und bei uns in der NATO oder bei Deutschland, ja, da würde sich das an der Bürokratie stoßen. Weil wir waren alle mal bei der Bundeswehr, da brauchst du einen Zettel, um einen Antrag auszufüllen, damit der Antrag, den du stellen würdest oder müsstest, dem stattgegeben wird, damit du endlich deinen Antrag stellen kannst und der Antrag vom Antrag etc. pp. Ich erinnere mich da, bei der Stoff, wenn du ein paar Stiefel gebraucht hast, da musstest du einen Zettel ausfüllen, der war, jetzt mal so, ja, der war gelb. Irgendwann, wenn es genehmigt war, hast du einen blauen Zettel gekriegt und du bist dann mit dem blauen Zettel in die Stoff, hast dann einen roten Zettel gekriegt und dann vielleicht deine Stiefel, wenn es die Stiefel gegeben hat. Und die Russen sind da viel pragmatischer. Was ihr braucht, Drohnen oder Ersatzteile, hier, da, da, Munition, okay, kurz nachgedacht, für die Lage auf jeden Fall erforderlich, kriegt ihr. That's the point. Ja, und so ist es eigentlich in der ganzen NATO. So ist es in der ganzen NATO. Und wie wir kürzlich gehört haben, braucht die NATO, um ein Truppenkontingent von einer Brigade oder keine Ahnung, 45.000 Mann war, glaube ich, die Rede, zu verlegen von Frankreich an die NATO-Ostflanke, wo wir nichts zu suchen haben, da brauchen die einen Monat. Geht's noch? Und dann muss man sich die Frage stellen, sind die Brücken denn geeignet? Können die Panzer überall durchfahren? Können die überall drüber fahren? Ja? Hier in Schweden bauen sie die Brücken um, weil die Brücken zu leicht sind. Da können die Kampfpanzer der NATO nicht drüber. Die würden einstürzen. So wie die Brücke bei Dresden. Hurra, die ganze was kostet die Welt. In Deutschland, das habe ich neulich gesagt, das gab eine Untersuchung nach dem Zusammenbruch der Brücke bei Dresden, dass etwa 15.000 andere Objekte wie Brücken und Straßen marode sind. Deutschland ist Drehscheibe, Aufmarschgebiet der NATO. Und da müssen wir sich jetzt mal Gedanken machen, ja, weil wenn der Ivan kommt, 2028, was ich nicht glaube, dann sind wir ganz schön in der Scheiße. Ja, da müssten die Franzosen dort bleiben, wo sie sind, die könnten nicht weiter. Ja, und die Amerikaner, die irgendwo in den Niederlanden landen, reimt sich, genauso. Hurra, die ganze Welt kostet die Welt. Und dann haben die Russen vielleicht noch die Lufthoheit, aus dem Maus in die Gelände. So, störst mich. Gut, wir gehen mal weiter rein. Wir müssen weg, und jetzt sagt er was Essentielles. Wir müssen weg von einer eher aus dem zivilen Leben herrührenden Arbeitsorganisation zurück zu einer in möglichst vielen Bereichen durchzusetzenden militärischen Führungsorganisation. Wie recht hat der Mann? Wie recht hat der Mann? Ja? Guckt mal an, wie viel Zivilbedienstete wir bei der Bundeswehr haben. Haben die alle ihr Raison d'être, ihren Grund da zu sein? Ja? Wir bei der Fremdenlegion zum Beispiel, wir haben keine Frau. Null. No way. Gar nicht. Ja? Außer zum Fallschirm reparieren. Da haben wir 4 Frauen sitzen, die machen das großartig. Ja? Die tragen auch die Uniform von der Legion, das gleiche Beret, die machen die gleichen Sachen wie wir, die springen mit uns ab, die rennen ihren 8000 Kilometer Lauf, die machen früh Sport mit uns. Ja? Und noch andere Sachen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Betrifft mich nicht, ja. Aber Das sind keine Fremdenlegionäre. Wir hatten eine, das war die Susan Travers, und das war die einzige Frau. Wir machen alles auf Militär. Ja? Militärs arbeiten für Militärs. That's the point. Ja, und so muss es sein. Da gehen die Entscheidungsspiralen schneller. Ja? Da muss man nicht fragen, darf der das? Der ist ja zivil, der hat einen Sonderstatus und wie geht das? Ja? Und die Fahrer, das sind ja alles Zivilisten, etc. pp. Da muss man mal ranschauen. Da muss man mal gucken, ob das überhaupt einsatzmäßig, we are ready to fight, dann auch so gerechtlich und gesetzlich durchzusetzen ist. Bei den Russen einfacher, weil die eben praktisch denken. That's the point. Und wir denken Papier, wir denken Bürokratie, wir denken Antrag vom Antrag, blau, rot, gelb und vielleicht kriegst du doch nichts. So ist es. Ja, wir lesen mal weiter. Tatsächlich empfehle ich, sagte Schönbach, die Umkehr des Denkens, dass da sagte, zivile Dienstpostenbesetzung, wo überall, tatsächlich empfehle ich, nicht ich, sondern der Schönbach, die Umkehr des Denkens, dass da sagte, zivile Dienstpostenbesetzung, wo überall möglich, hinzu nur zivile Dienstpostenbesetzung, wenn absolut notwendig. Und da hat er recht, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Ich wünsche mir, sagte er, bei allen Herausforderungen, die dies mit sich bringt oder mit sich bringen würde, eine Reaktivierung der Wehrpflicht. Ja, der Wehrpflicht, hurra, die ganze was kostet die Welt. Und jetzt hören wir mal auf mit Schönbach und gehen wir wieder rein zu dem, was ich noch zu sagen habe. Ja, wir haben bei der Bundeswehr aktuell 181.000 Soldaten, aktive Soldaten. Ja, von den Reservisten reden wir mal nicht. Darunter sind 58.000 Berufssoldaten, das ist der harte Kern, und der Rest, ungefähr 113.000, das sind Zeitsoldaten. Ja, das sind Zeitsoldaten. Das heißt, alles ruht so ein bisschen auf die 58.000 Berufssoldaten, weil die Zeitsoldaten ja nicht immer gut ausgebildet sind. Die sind vielleicht erst kürzlich dabei, seit kurzer Zeit dabei. Und ich sage immer, um einen jungen Mann, der in die Armee eintritt, auszubilden, brauchst du 15 Monate, 12 bis 15 Monate. Um aus diesen Soldaten dann einen sehr guten Soldaten zu machen, da brauchst du 5 bis 7 Jahre. Und wer sagt, das stimmt nicht, der hat von Armee keine Ahnung. Ich war 21 Jahre lang dabei, ich war Ausbilder und ich weiß das. Um einen guten Soldaten zu haben, oder einen sehr guten Soldaten zu haben, der an der Front im Einsatz der hohen Intensität, des Krieges der hohen Intensität, was hermacht, wirklich dagegen halten kann, und zwar nicht nur für 4 bis 6 Stunden, das ist nämlich die Überlebensrate aktuell an der Front, sondern der Paroli bieten kann und der den Feind auch in Bedrängnis bringen kann, ja, für so eine Ausbildung, um so einen Soldaten auszubilden, wo ja auch eine gewisse Wille da sein muss von beiden, vom Ausbilder und vom Soldaten, da brauchst du 5 bis 7 Jahre. Und erst dann kannst du ihn eigentlich theoretisch an die Front schicken. Ist zwar jetzt ein bisschen fantosch für einige von euch, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Nee, ist es nicht. Es klingt ein bisschen übervorsichtig, würde ich sagen. Ja, weil viele sagen, okay, Soldat, 3 Monate Grundausbildung, ab an die Front. Ist ja Blödsinn. Da ist ja Kanonenfutter, der dauert nicht lang. In der Ukraine sind sie dazu übergegangen, die jungen Rekruten für 2 Wochen auszubilden, manchmal nur 2-3 Tage. 2-3 Tage und dann an die Front. Naja, der kommt ein paar Stunden später in der Kiste wieder zurück. Das ist das Problem. Ja? Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Das braucht man nicht. Gut, also die Bundeswehr, 180.000 Soldaten, 58.000 davon Berufssoldaten, 113 haben wir Zeitsoldaten. Ja? Und jetzt gehen wir doch mal zu den Reservisten. Wenn wir die einziehen würden, die Reservisten. Was sind denn Reservisten? Ich wäre ein Reservist, wenn ich ein bisschen jünger wäre. Ja? Ich habe noch meinen Ausweis, meinen Reserveausweis. Ja? Habe auch noch ein paar Klamotten da. Könnte sofort los mit dem, was ich unter dem Bett liegen habe. Aber wir sind denn deutsche Reservisten? Das sind ja hauptsächlich mit die Älteren. Die Älteren, das heißt, das sind die Papas, vor allem aber die Opas. Sagen wir mal, in Deutschland ein Opa, der, wenn er Enkel hat und Freude an seinen Enkeln, der gerne in den Krieg ziehen will. Sagen wir mal einen, ich kenne keinen. Vielleicht kenne ich zu wenige Opas. Ich kenne den Opa Jürgen von 5 gegen Willy. Okay, ja. Aber ich, Opa, Enkel, kommt ein Schein, du musst an die Front, sage ich, Leute, no go. Sucht euch einen anderen Idioten. Mache ich nicht. Bin ich nicht dabei. Das heißt, auf die Reservisten, da trifft das Gleiche zu, wie auf die Generation 2008, habe ich ja neulich gesagt, dass du Generation 2008, das sind die Jungen, die eingezogen werden, oder das sind die jetzt eigentlich, die eigentlich so das Rückgrat bilden sollten mit, ja, mit den Berufssoldaten, weil die eben ungefähr im Bereich liegen, 20, 21 Jahre, ja, und irgendwie kann man mit denen nicht rechnen. Weder mit den Reservisten Opa, weil die sagen, mache ich nicht, oder und nicht mit den Jungen aus der Generation 2008. Da habe ich gesagt, die laufen 15 Meter mit der Waffe in der Hand, geladen oder ungeladen, geradeaus und dann fallen sie um, weil sie mal weiterkommen. Weil es eine Handy-Generation ist und weil die nicht kämpfen können und nicht kämpfen wollen. Und dann treffen sie an der Front an Russen, die seit 3,5 Jahren Krieg führen, der hohen Intensität aus dem Haus in die Gelände. Entweder hauen sie ab oder kommen zurück im Sack. That's the point. Man muss die Dinge ansprechen, wie sie sind. Man muss es sagen, wie sie sind. Und dann noch was. Herr Freuding, we are ready for the fight tonight. Ich glaube nicht. Gehen wir mal NATO-weit rein, weil Deutschland halte ich für nicht einsatzbereit. Weil Deutschland muss ja auch riesiges Kontingent binden in Deutschland, weil wir eben Drehscheibe sind für das Aufmarschgebiet der NATO. Das heißt, die Hälfte von dem ganzen Kontingent, von dem ich gerade geredet habe, die können ja gar nicht an die Front. Können ja gar nicht an die Front. Die müssen dort bleiben. Die müssen wichtige Funktionen erfüllen, damit die NATO da sauber reinfahren kann nach Deutschland. Ja, dann die ganzen Etappen. Das ist ja ein riesiger logistischer Aufwand. Und dann weiter zu fahren, irgendwie mal nach in die baltischen Staaten, Rumänien, Polen. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Ukraine. Hoffentlich nicht. Schauen wir mal. Ja, also, das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Manpower-Defizit. Und dann haben wir aber bei der NATO ein Defizit. Uniformen, ja? Stellst dir mal vor, du schickst junge Leute irgendwie an der Front. Wie viele Länder sind in der NATO? Europäische Länder. USA im Begriff. Die USA machen da nicht mit. Die machen da nicht mit bei unserem, bei dem Blödsinn, ja? Wie viele Länder gibt's in der NATO? Jedes Land hat unterschiedliche Uniformen an. Unterschiedliche Uniformen an, ja? Die Bundeswehr hat diese, die Italiener haben andere, die Franzosen wieder andere. Jetzt stell dir mal vor, du bist junger Soldat an der Front, du siehst irgendwo eine Uniform auftauchen, ja, so flashartig, ja, und du kannst ihn gar nicht zuordnen. Kannst du auch nicht. Da musst du vorher ein halbes Jahr Uniformen studieren, ja. Und das ist ein Defizit von der NATO, da bräuchte man einheitliche Uniformen, damit die Feinderkennung leichter vonstatten geht. Dann denke ich mir, dass die Jungen der Bundeswehr, eigentlich alle Soldaten der NATO, aber bleiben wir mal in Deutschland, die müssten mindestens 3 Sprachen sprechen. Mindestens. Einmal Deutsch. Gibt einige, die können nicht mal das. Ja. Dann auf jeden Fall Englisch. Auf jeden Fall. Und eine dritte Sprache, vielleicht Französisch. Damit der Austausch, die Kommunikation innerhalb der NATO, damit es rund läuft. Rund läuft. Austausch innerhalb der NATO. Gehen wir mal zu den Funkgeräten. Ich habe neulich gesagt, wir bei der Legion, wir hatten in den 90er Jahren schon das PRKG. Postradio für die Generation. Der Teil ändert 80 Mal in der Minute die Frequenz. Und du hast so ein kleines Bordchen, ne? Nehmen wir mal die GoPro, da tippst du deinen Text ein, da ist noch nichts aktiv, tippst deinen Text ein, ich brauche das und das und das, hier Position so und so und so, Auftrag, Befehl, bla bla bla, liest es nochmal durch, drückst auf den Knopf, in einem Bruchteil von einer Sekunde geht die Message an den Empfänger. Unmöglich, das abzufangen, mitzulesen oder irgendwie durch feindliche E-Locker aufzuklären. Ja, die können deinen Standort nicht ausmachen. Das hatten wir bei der Legion damals schon in den 90er Jahren. Bei der Bundeswehr, da haben sie ein riesen Defizit. Die machen noch mit Sprechfunk teilweise. Das ist brutal. Feindliche E-Locker, Herr Hauptmann, ich habe da gerade, bumm, aus dem Haus in die Gelände. Das heißt, bei der NATO einheitliche Uniformen, die Soldaten aller NATO-Länder sollten mindestens 3 Sprachen beherrschen, damit die interpersonelle Kommunikation sauber läuft und wir brauchen ein einheitliches Funksystem. Ja? Und zwar eins, das nicht geortet werden kann und nicht abgehört werden kann. Und da haben wir ein riesen Loch. Ein riesen Loch. Trotz Sondervermögen. That's the point. Und dann habe ich dann noch was. Waffensysteme. Wir brauchen einheitliche Waffensysteme in der NATO. Ja, die Munition haben es mehr oder weniger angepasst, ja, 7,62 oder 5,45, was weiß ich, toten Teufel, NATO-Kaliber, kennen wir ja alle. Aber die Waffensysteme müssen einheitlich angepasst werden, damit wir alle in der NATO die gleichen Waffen oder ähnliche Waffensysteme haben, die die gleiche Art von Munition verschießen, auch im größeren Bereich, ja, verschießen können. Ja, ähnliche Waffensysteme, damit die NATO insgesamt die gleiche Sprache spricht. In Sachen Sprache, in Sachen Uniform, in Sachen Radio, also Telekommunikation, Funkgerät und in Sachen Waffensysteme. Und wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, Herr Freuding, dann wird es nichts mit der Fight Tonight. Dann kommt eine Defeat Tonight, eine Niederlage. Dann kriegen wir Watschen, bumm, aus, Ende Gelände, finale Comedy, Game over. Game over. Also bin ich nicht, aus den Gründen bin ich nicht einverstanden mit dem, was der Herr, der Chef vom Heer da sagt. Der stellt sich das zu einfach vor. Ich denke, er war selber noch nicht an irgendeiner Front. Und wenn wir in Bosnien waren, da war man noch nicht an der Front. Ja, er war ja dann höchstens später, also hinten raus, wo das Ratatouille aufgehört hat. Ja, und wenn wir mal ganz kurz in Mali waren, da waren wir auch noch nicht richtig an der Front. Ja, Afghanistan auch nicht. Möchte ich mal wissen, Background von der Herrn Freundin kenne ich nicht. Ich beuge mich da mal drüber, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Aber ja, ich meine, die meisten Leute sind da, gehen da ran mit einer Naivität. Wir sind kriegstüchtig, wir können niederkämpfen und we are ready for the fight tonight. We are ready for the fight tonight. Aber wie wär's denn, wenn wir einfach mal sagen, we are ready to make peace tonight. Lass uns doch mal Frieden machen. Dann brauchen wir den ganzen Bullshit nicht. Mit den Uniformen, mit den Waffen, mit den Radio, mit den Funkgeräten, mit den einheitlichen Waffensystemen. Und dann kämen wir vielleicht auch zurecht mit 300 Kampfpanzern. Ja, Kampfpanzern, von denen sind da mainly Leopard, von denen gezeigt und bewiesen wurde, dass die im Einsatz in der Ukraine nichts taugen. Die Russen hat die Majorität von den Kampfpanzern, die wir rübergeschickt haben, weggeballert. Jetzt könnte man sagen, das waren ja nicht die Beste, die Top-Off, ja, weil die haben wir natürlich behalten, aber die Best und die Top-Off, die sind noch weiter fortgeschritten in Sachen Elektronik und meistens hat es auch an der Elektronik gehapert. Ja, Motor zu schwach, Kanone zu schwach, schwache Panzerung, anfällig für Drohnen. Und die kommen meist von oben. That's the point. Und dann sind stecken geblieben im Morast, weil es zu schwer war. Und da haben wir nicht angepasst. Da haben wir nicht aufgepasst und haben nicht angepasst. Und ich glaube nicht, dass die Panzer, die wir behalten haben, viel, viel moderner oder besser sind. Und ich würde mal sagen, im Einsatz der hohen Intensität im Matsch und Schlamm in der Ukraine sind die angeblich besseren Panzer vielleicht noch weniger tauglich als die alten Kampfpanzer, die wir hatten. That's the point. Frei raus, frei Schnauze. So, was ich mir wünsche, das ist ja für euch alle Gesundheit. Ich wünsche mal, dass ihr alle, ja, dass wir irgendwie alle den gleichen Weg gehen. Und der Weg, das ist nicht der way of the gun. Nee, Bullshit. Wir brauchen den Weg des Friedens. Ja, wir stehen in der Verantwortung, wir haben Kinder, wir haben Enkel, wir haben nur eine Erde, eigentlich sind wir alle Brüder, wir müssen zusammen den gleichen Weg gehen. Aber nicht den way of the gun. Ja? Leute, wie seht ihr das? Geht mal rein in die Kommentare und sagt mir, was ihr von dem haltet, was ich heute vom Besten gegeben habe. Das war ein wenig verwirrend, weil ich da nicht strukturiert war, aber ich habe halt frei Schnauze alles rausgehauen, außer die paar Punkte, die ich da aufgeschrieben habe, ja. Aber das ist Thomas Gass. 21 Jahre NATO-Erfahrung spricht. That's the point. Ja? Ich melde mich ab aller Bundeswehr, ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Tschüss, Servus, macht alle gut und bye bye. Ich liebe euch. Make peace, not war. So ist richtig. Ja? Bye bye.